2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Frage.
Ja, schönen guten Abend. Wir haben Dienstag, den 2.12.2014, 3 Tage vor dem Spiel in Bochum. Ihr hört schon eine neue Stimme heute Abend. Mein Name ist Yannick. Ich mache zum ersten Mal dieses Format hier mit, weil Mike vom Übersteiger ja neue Leute gesucht hat. Und mein Gesprächspartner heute Abend ist Marcel aus einem kleinen Örtchen namens Castrop-Rauxel in der Nähe von Bochum. Und er stellt sich am besten einfach mal selber vor.
Ja, hallo. Mein Name ist Marcel. Ich bin 20 Jahre alt und komme, wie Yannick gerade schon gesagt hat, aus dem wunderschönen Castrop-Rauxel. Die Europastadt im Grün ist auch wirklich Programm. Ja, ich bin schon seit etwas längerer Zeit VfL-Fan, seit 14 Jahre ungefähr. Bin seitdem ich 14 bin, war ich in der Fanszene aktiv. Mittlerweile ist es aber nicht mehr so. Ich fahre nicht mehr so viele Spiele auswärts, was vor ein paar Jahren noch der Fall gewesen ist. Und heute bin ich besonders bei den Heimspielen zu Gast und verfolge das Ganze ziemlich aktiv. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich noch zu meiner Person sagen sollte.
Okay. Vielleicht einfach noch ein bisschen, wie das damals angefangen hat mit 14, wie bist du dazu gekommen?
So allgemein könnte ich noch was ganz Lustiges erzählen, wie ich überhaupt VfL-Fan geworden bin.
Das wäre vielleicht auch eine Idee.
Da fange ich mal von ganz vorne an. Es war damals so, dass mein Onkel Schalke-Anhänger war. Und er hat von meiner Geburt an versucht, mich in Richtung Gelsenkirchen zu ziehen. Hat er halt bis zu meinem 6. Lebensjahr versucht. Und ich war halt immer dann auch ein paar Mal auf Schalke, hat er mich halt mitgenommen zu irgendwelchen UI-Cup-Spielen gegen irgendwelche Mannschaften, die ich bis heute weder aussprechen noch jemals danach gehört habe. Ich kann mich nur noch erinnern, dass Mike Hanke da irgendwie immer getroffen hat, warum auch immer. Aber mein Vater, der VfL-Anhänger war, der hat mich dann zum VfL mitgenommen und irgendwie fand ich das beim VfL alles geiler, auch wenn die damals nicht so gut waren wie Schalke, habe ich das irgendwie, das Stadion und die ganze Atmosphäre da, das fand ich irgendwie besser als die Arena in Gelsenkirchen und ja, seitdem hat mich das voll gepackt und ja, seitdem bin ich da irgendwie leider vielleicht im Nachhinein betrachtet zum VfL gekommen, wenn man das aus sportlicher Sicht sehen möchte. Aber das soll der Liebe natürlich nicht schaden zum Verein.
Naja, bei Schalke ist ja nun auch nicht alles Gold, was glänzt.
Aber sie spielen zumindest in der Königsklasse und eine Liga höher. Das ist ja schon mal was.
Na gut, wenn man es darauf anlegen möchte. Wer weiß, ob das Pauli oder Bochum irgendwann in ferner Zukunft auch nochmal zuteil werden sollte. Die aktuelle Situation sagt ja eher was anderes, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Nun werden ja die meisten, die das hören, eher selten in Bochum gewesen sein, wenn überhaupt. Willst du kurz vielleicht zum Ort was sagen? Wo liegt das Stadion da? Und was kann man vor und nach dem Spiel sonst noch so erleben in dieser wunderschönen Ruhrpottstadt?
Ja, ich denke mal, die meisten Leute, die an Bochum denken und an Ruhrpott denken, die denken ja vor allem irgendwie an Brachland, verkommene Zechengelände und Industriehallen, die nicht mehr, wo keine Industrie mehr ansässig ist, die eben leer stehen. Aber das ist eigentlich nicht wirklich der Fall. Gerade Bochum ist im Ruhrgebiet einer der Städte, wo vor allem halt auch eben kneipenmäßig noch ziemlich viel los ist. Man hat halt eben das Bermuda-Dreieck, was vom Hauptbahnhof auch sehr leicht zu erreichen ist, wo man wirklich ordentlich Party machen kann und auch einfach was bequem trinken kann. Das Stadion liegt halt auch praktisch nicht ganz in der Innenstadt, aber man kann das Stadion auch zu Fuß bequem erreichen in 15 Minuten, wenn man langsam läuft, muss man eben die Castroper Straße hochlaufen und ja, da kann man auch vorm Spiel in der Ritterburg, das ist ein Biergarten, der am Stadion direkt liegt, auch trinken. Da ist eigentlich auch jetzt bei Pauli, sollte es kein Problem sein, wenn man da als Gastfan hingeht und da ein Bier trinkt. Ja, das wär auf jeden Fall eine Lokalität und halt, wie gesagt, sonst im Bermuda-Dreieck, wo auf jeden Fall ja sehr viel an Kneipen vorhanden ist.
Okay. Also ist auf jeden Fall was geboten im Umkreis des
Stadions. Das auf jeden Fall. Und es liegt halt eben zentral und ist nicht wie gerade in der ersten Liga, wenn man da beispielsweise nach Mönchengladbach denkt, wo das Stadion, ja, ich weiß nicht, wie viele Kilometer außerhalb von Mönchengladbach liegt, irgendwo schon fast in Holland ist. Mhm. So. Das ist auf jeden Fall nicht so der Fall.
Du sagtest jetzt gerade, bei Pauli-Anhängern wird es wahrscheinlich weniger Probleme geben. Was sind denn so, also wer sollte sich vielleicht vor dem Spiel eher nicht irgendwo im Umkreis öffentlich zeigen, sondern lieber den direkten Weg ins Stadion suchen?
Ja gut, das sind jetzt gerade in der aktuellen zweiten Liga ist da eigentlich kaum ein Verein, wo es da wirklich Rivalitäten gibt, sage ich mal. Außer jetzt aufgrund der Fanfreundschaft, die wir ja seit mittlerweile über 40 Jahren zu Bayern München pflegen, gibt es da sicherlich Probleme mit 1860-Fans. Ansonsten in der zweiten Liga jetzt aktuell ist da eigentlich kaum eine Mannschaft, wo es irgendwie Probleme gibt. Und ja, ansonsten, wenn man andere Vereine jetzt noch nimmt, dann ist es auf jeden Fall bei Nürnberg ist auch dasselbe Problem. Die haben ja eine Fanfreundschaft zu Schalke und deshalb sind die auch nicht so gerne gesehen. Aber so direkt, Düsseldorf ist eigentlich auch relativ neutral. Ansonsten war es halt früher vor allem halt so, dass es gegen Dortmund, Schalke, und vor allem halt Bielefeld, Hamburg und Hannover da irgendwie immer ziemlich kritisch zur Sache gegangen ist, weil da irgendwie schon eine Feindschaft herrscht mit den Vereinen und es dann immer brisantere Spiele sind, aber aktuell ist es alles ziemlich langweilig und ruhig. Also als neutraler Fan, der jetzt nicht irgendwie zur Hooligan-Szene gehört oder so, sollte das gar kein Problem sein. Also gerade bei Pauli nicht.
Okay. Die ist aber durchaus schon existent. Also es gibt auch Fans unter euch, die da schon mal die härtere Gangart wählen. Oder wie darf ich das gerade verstehen?
Ja, natürlich. Also ich meine, Bochum hat natürlich wie fast jede andere Fanszene in der zweiten Liga oder ersten Liga oder dritten Liga natürlich auch in Anführungszeichen Problemfans, die natürlich bei Spielen schon mal auffällig werden. Also ich glaube, damit sollte man immer rechnen und damit kann man ja fast in jedem Stadion leider rechnen. Außer jetzt vielleicht bei manchen in Anführungszeichen Dorfclubs.
Okay. Genau, dann kämen wir eigentlich fast schon zur aktuellen Situation, die ja sowohl bei euch als auch bei uns jetzt nicht gerade als rosig zu beschreiben ist. Bei euch ist es so ein komfortables Mittelfeld, ich glaube aktuell seid ihr Zehnter.
Ja.
Und bei uns sieht das schon ein bisschen anders aus. Also wir haben, glaube ich, die meisten Gegentore und das schlechteste Torverhältnis der ganzen Liga. Wenn man jetzt so guckt, was habt ihr euch am Anfang der Saison vorgestellt oder was hat sich die Vereinsführung sich vorgestellt? Das sind ja oftmals auch zwei verschiedene Sachen, was die Fanseite denkt und was die Leitung gerne möchte.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Also vor der Saison hieß es seitens der Vereinsführung, dass man dieses Jahr als Überbrückungsjahr benutzen möchte und man irgendwo zwischen Platz 8 und 12, also wie du auch schon sagtest, im Mittelfeld, wo wir auch gerade eigentlich sind, landen möchte. Und man hat das so als Ziel rausgegeben offiziell und hat halt aber auch irgendwie so ein bisschen immer gesagt, dass man, wenn es geht, dass man vielleicht auch so ein bisschen Plätze 6 bis 8 in Angriff nehmen möchte, beziehungsweise dass das natürlich auch nicht schlecht wäre. Ich meine, das ist ja auch klar. Auf Fanseite muss man eigentlich sagen, dass die Erwartungen da ziemlich niedrig waren. Ich meine, du wirst die letzte Saison ja auch verfolgt haben. Da sind wir im Prinzip ja nur drängen geblieben, weil andere Vereine einfach zu dumm waren. Also Dresden hätte da natürlich uns gnadenlos rauskicken können, beziehungsweise uns in die Relegation schießen können.
Ja.
Und da hatten wir halt extreme Probleme und die letzten beiden Jahre waren ja extrem schlecht und nur zum Vergessen. Und dementsprechend war das auf der Fanseite eigentlich auch so, dass man ja eigentlich auch ungefähr so Mittelfeldplatz, man wollte, ich meine, das ist glaube ich so der Grundtenor, den man auf Twitter und in Foren lesen konnte, man wollte halt einfach mit den Abstiegsplätzen einfach mal nichts zu tun haben. Das wäre halt sehr gut gewesen. Ja, und dann kam die doch überraschende, ich meine, die Neuverpflichtungen vor der Saison waren ja nicht allzu schlecht, das war ja schon relativ vielversprechend. Im Vergleich zu den Jahren davor, muss man sagen. Also man, wir haben jetzt auch gerade in der Breite jetzt nicht unbedingt die, ja, in der Breite ist halt einfach die Schwäche des Kaders aktuell. Man hat halt einzeln sehr gute Spieler meiner Meinung nach geholt für die zweite Liga. Und nach der Saisoneröffnung und nach den ersten Spielen war in Bochum schon so eine Euphorie. Und die hat Nora dann auch irgendwo dann auch wieder in den Medien befeuert und da war dann schon irgendwie so nach den ersten 5 Spielen so, ja, okay, vielleicht können wir ja doch aufsteigen. Ich meine, man hat ja zum ersten Spieltag dann 1-1 gegen Fürth gespielt. Fürth galt ja vor der Saison auch, wie eigentlich jedes Jahr, irgendwo so als Mannschaft, die irgendwie oben wieder mal mitspielen möchte und kann. Wie auch beispielsweise auch St. Pauli oder Nürnberg. Die Realität sieht dann oft leider anders aus. Und ja, danach hat man gegen Aue erstmal 1-5 gewonnen, hat ein sehr gutes Spiel eigentlich gemacht. Danach wieder zu Hause gegen Union, das typische 1-1, wenn er durch die ersten 6 Spiele, die wir zu Hause 1-1 gespielt haben, dann wieder gegen Braunschweig gewonnen, die ja auch natürlich als Aufstiegsaspirant gelten. Dann haben wir wieder zu Hause unentschieden gespielt, gegen Frankfurt 1-5 gewonnen und da auch wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr gut gespielt. Ja, dann 1-1 gegen Düsseldorf und dann hat man 5-0 gegen Heidenheim verloren. Und da war irgendwie so der Knackpunkt aktuell in der Saison. Oh ja, und seitdem geht der Trend steil nach unten, leider. Also man muss halt natürlich sagen, die Stimmungslage hat sich jetzt auch schon wieder extrem verändert in Bochum und Neuhofer wird auch gerade von den Medien schon sehr in Beschuss genommen.
Na, ist ja immer der Erste, der dann herhalten muss, wenn es dann mal doch nicht so läuft, wie das dann vielleicht doch die aktuelle Entwicklung hätte erhoffen lassen.
Das ist richtig.
Woran machst du das fest, dass jetzt so ein Abwärtstrend einsetzt, nachdem man sich ja die erste Zeit ganz gut gehalten hat? Also ich sehe das bei unseren letzten Ergebnissen. Wir haben jetzt quasi, ich glaube, die letzten Spiele waren gefühlt immer mindestens 3 Gegentore, die wir gekriegt haben. In letzter Zeit schießen wir auch mal selber eins. Aber es fehlt nur dieses letzte Quäntchen. Ich glaube gar nicht, dass der Wille nicht da ist. Also der Kampf ist schon da. Aber es ist nicht so. Also dieses letzte Quäntchen, was dann vielleicht den Punkt bringen würde, der ja auch schon in dieser ganz engen Tabelle, die da unten ist, wenn das ab und zu mal ein Punkt rausspringen würde, sähe es ja schon ganz anders aus. Also.
Ja, also bei uns ist es, wie ich ja halt schon sagte, so Heidenheim war halt irgendwo so der Knackpunkt. Ich bin es nicht ganz sicher, aber ich meine, das war auch das Spiel, wo sich Šimonek verletzt hat. Könnte auch das Spiel schon vorher gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, die Verletzung von Šimonek hatte halt leider ja so ein bisschen Symbolcharakter, würde ich sagen. Weil seitdem läuft es halt einfach nicht mehr so, wie es vorher war. Šimonek war halt ein Spieler, der für unsere Elf ziemlich wichtig war, weil er nicht nur hinten wirklich erstklassige Leistung abgeliefert hat und die Abwehr dicht gehalten hat. Er hat halt auch den Spielaufbau befeuert, weil er ein Verteidiger ist, der halt auch eben gute öffnende Bälle schlagen kann und ja einfach die Ruhe hat, die zum Beispiel ein Kakatalua, das ist auch ein Name, ja genau, von unserem Abwehrspieler, der ja mittlerweile nur noch Kalkutta genannt wird, der ist halt mit seinen 20 Lenzen ist er halt einfach nicht so erfahren und die Ruhe fehlt halt einfach in der Abwehr. Ja, und seit diesem Heidenheim-Spiel stimmt es in der Mannschaft einfach nicht mehr so, wie es vorher gestimmt hat. Die Körpersprache ist einfach nicht mehr so da und was halt auch einfach das Problem ist, dass Neura taktisch gesehen keine neuen Sachen in unser Spiel integrieren konnte. Also die Gegner haben halt irgendwann, das fing eigentlich auch schon gegen Karlsruhe und auch gegen Union in ja, in Ansätzen an, dass man da schon gesehen hat, wenn der Gegner uns unter Druck setzt und aggressiv drauf geht, ja, das reicht nicht. Da haben wir halt einfach kein Mittel, um dagegen einen Weg zu finden, wie man die dann bespielt. Und das war einfach ein großes Problem, was die Mannschaft immer noch hat. Und ja, man muss halt da übergehen und auch ein bisschen die Schuld bei Neurer suchen, weil jetzt im Spiel gegen Aalen hat er halt auch angekündigt, ja, wir wollen jetzt Pressing spielen. Und ich meine, wer den modernen Fußball im Sinne von Fußball auf dem Platz eben verfolgt, der weiß, dass das Pressing, was heutzutage gespielt wird, nicht von heute auf morgen von einer zweitklassigen Mannschaft gespielt werden kann. Dafür braucht es halt ja eine lange Zeit, bis so eine Mannschaft das verinnerlicht. Man hat es auch bei Bayern in der Anfangsphase gesehen, dass dieses unter Van Gaal, wo das zum ersten Mal auch so richtig gespielt worden ist, auch nicht so direkt auf Anhieb hinbekommen haben. Und beim Pressing, wenn du das aktiv spielst und der eine einen Fehler macht, eine falsche Bewegung macht, einen falschen Lauf macht, dann bist du am Arsch, weil einfach extrem große Räume da sind. Das hat man halt gegen Aalen gesehen. Ich meine, das Spiel ging 4-0 aus. Und ich glaube, wenn man da jetzt sagt, das Spiel war schlecht von unserer Mannschaft, da, also ich meine, ich glaube, der normale geneigte St. Pauli-Fan, gerade in eurer aktuellen Situation, würde jetzt sagen, du hast doch einen Schaden. Aber es ist nun mal leider so, dass in der ersten Halbzeit, wir hätten das Ding auch in der ersten Halbzeit schon 3-1, wir hätten 3-1 hinten liegen können und wir haben in der ersten Halbzeit das Tor auch nur gemacht. Ja, beziehungsweise haben wir das Tor nicht gemacht, sondern einfach ein Eigentor geschenkt gekriegt. Ja, und wenn man sich sowas halt anschaut, ist es schon ziemlich fragwürdig und es wirft halt auch irgendwo so die Frage auf, was Neurer noch mit der Mannschaft machen kann. Und wenn du dann gegen Ingolstadt spielst eine Woche später und du da im Prinzip fast wieder so auftrittst, viel zu weit vom Gegenspieler wegstehst und irgendwie dich hinten reinstellst und Konterfußball spielen willst gegen eine Mannschaft, die offensiv einfach nur bärenstark ist, und gerade wenn deine Mannschaft nicht wirklich mehr Beton einrühren kann, ich glaube, wir haben in den letzten 26 Spielen immer ein Gegentor gekostet, also ähnlich auch wie St. Pauli, wie du gerade sagst, dass man gefühlt da die letzten Spiele immer irgendwie extrem viele Gegentore kriegt.
Wenn es nur eins gewesen wäre.
Ja, dann ist es halt schon traurig und dann muss man halt auch eben fragen, inwieweit Neurohr die Mannschaft so noch weiterentwickeln kann. Und es ist halt gerade bei Neurohr auch immer so ein Problem, dass man einfach bei ihm auch sieht, dass er eine Mannschaft nicht mehr weiterentwickeln kann. Er ist halt einfach ein Motivator, der für 5 Spiele reinkommt, die Mannschaft motiviert und kurzfristig auf jeden Fall für Erfolg sorgen kann. Und sobald halt Negativerlebnisse irgendwie vorkommen, sieht man das bei ihm immer wieder, dass es so ein Negativ-Trend einsetzt und die Mannschaft wegbricht. Und wir hatten es halt schon mal vor, ich glaube, das sind jetzt sogar genau 10 Jahre oder 11 Jahre, die Saison nach dem UEFA Cup, wo er auch Trainer war. Und wir auch einfach dasselbe Problem hatten wie im Prinzip diese Saison. So, das war nicht wirklich schlecht. Ist auch diese Saison so. Man hat immer wieder Spiele dabei, die dann wieder ein bisschen besser sind. Wie gegen Lautern, das war phasenweise auch wieder ganz okay. Aber dann hat man halt immer, also man punktet einfach nicht effektiv genug. Und das ist halt einfach ein großes Problem. Und gerade auch aktuell bei uns ist es auch das große Problem. Ich glaube, bei Pauli ist es aktuell nicht mehr so. Das Thema Finanzen, was bei uns halt auch keinen Fehlschlag mehr erlaubt. Und das ist ja eine sehr doofe Situation,
wo man sich halt. Ich glaube tatsächlich finanziell, also wenn man zumindest der Jahresabschlussberechnung glauben darf, dann stehen wir, glaube ich, finanziell im Moment ganz gut da. Nun haben wir gerade die Nordkurve abgerissen, die natürlich jetzt auch die nächsten Jahre erstmal zum einen keine Einnahmen bringt, aber Geld kostet. Und haben natürlich jetzt mit Budimir, ich glaube, den zweiteuersten Transfer der Vereinsgeschichte mit, ich glaube, 900.000 Euro oder so hat der gekostet und ist sein Geld bisher noch nicht so wirklich wert.
Ja, das lese ich immer auf Twitter vom Mike Lindmeier. dass er, wie du schon sagst, nicht wirklich sein Geld wert ist. Also, das habe ich auch gehört. Und na gut, das ist natürlich dann auch immer extrem blöd, wenn man sich teure Spieler holt und die dann nichts bringen.
Das Problem ist, glaube ich, einfach, also erstmal muss man ja sehen, er hat zwar erste Liga gespielt, aber es ist die kroatische erste Liga gewesen. Also ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt vergleichbar. Und ich glaube, er ist einfach so ein Knipser. Also er muss den Ball kriegen und wenn der Ball dann kommt und der gut ist, dann macht er die Dinger auch rein. Aber die Bälle müssen halt erstmal kommen. Und im Moment ist es halt so, dass so der letzte oder vorletzte entscheidende Pass, der kommt halt sehr selten. Bei uns im Moment.
Das ist ein bisschen
die Problematik.
Das habe ich auch, ja, mir das Spiel gegen Lautern halt auch angeschaut. Schön, dass ich dich jetzt unterbreche. Haben wir das Spiel gegen Lautern halt auch angeschaut letztes Wochenende. Und da habe ich das halt auch ähnlich gesehen. Also ich finde, dass ihr im Prinzip nicht mal wirklich so schlecht spielt, aber irgendwie ist es halt gerade auch in der Defensive ähnlich wie bei uns, dass man dann sich Fehler erlaubt, auch gerade von Spielern wie Subic, der ja auch, böse Zungen behaupten, dass er ja schon jetzt den Hamburger Fußball komplett kaputt machen möchte. Ich meine, beim HSV sah er ja auch nicht aus. Aber er ist halt eigentlich eher ein gestandener Zweitligaspieler und hat ja damals auch eigentlich immer gut gespielt. Und wenn solche Spieler dann solche Fehler machen, ist es schon komisch. Und im Grunde war das Spiel gegen Lautern ja auch nicht so extrem schlecht, dass man, also ich hätte eigentlich gedacht, dass sie dann einen Punkt auf jeden Fall mindestens irgendwie mitnimmt noch.
Das war im Vorfeld, also ich hatte im Vorfeld ein 2-2, war so meine Wunschvorstellung vielleicht ein bisschen. Ich habe gewusst, dass das Gewinnen extrem schwer wird. Und das im Moment einfach, ich glaube, im Moment ist einfach so, ich meine, das zehrt ja auch an so einer Mannschaft, wenn du dich jedes Spiel den Arsch aufreißt oder zumindest über lange Strecken hin einen ziemlich akzeptablen Fußball spielst, aber es einfach nichts da rumkommt und dann hat im Spiel gegen Heidenheim, da war ich sogar selber im Stadion und komme leider nicht so oft hin, weil ich in Berlin wohne gerade, aber dann du spielst die ganze Zeit nach vorne und zwei, dreimal kommt ein Konter und der ist halt jedes Mal drin gewesen. So. Und das ist einfach, glaube ich, was einfach irrsinnig an der Moral zehrt und haben wir ja auch noch ein sehr, sehr junges Team, was einfach, glaube ich, das erstmal lernen muss, wegzustecken.
Ja, ich glaube, man kann es schon so ein bisschen vergleichen mit unseren Reviernachbarn aus Dortmund, die ja auch irgendwie ein ähnliches Problem haben. Spielen gut, schon ein paar Klassen besser als St. Pauli jetzt. Das ist nicht böse gemeint, aber die haben halt auch das Problem, dass sie einfach dann das Pech haben, wie gegen Paderborn, dass sie dann auch einfach das Gegentor kassieren. Eine doofe Schiedsrichterentscheidung und dann hast du halt einfach wortwörtlich, sagt man das so, die Scheiße am Schuh. Und das ist halt immer extrem schwierig, aus der Negativspirale rauszukommen. Habe ich das Wort jetzt ganz vergessen. Abwärtstrend? Genau, Abwärtstrend wollte ich eigentlich sagen, ja. Und gerade halt auch in der zweiten Liga, wo man ja auch sagen muss, dass die Mannschaften eigentlich, gerade auch in dieser Saison sieht man das ja auch wieder, dass die Mannschaften eigentlich extrem nah beieinander sind und man ja immer nur vielleicht so ein Zwei-Wochen-Trend hat, dass eine Mannschaft wirklich schlecht ist, aber dann gewinnt die Mannschaft dann auch wieder irgendwie ein Spiel überraschend gegen Düsseldorf, wie jetzt beispielsweise Aalen oder auch mal Sandhausen, die auch irgendwie bei Mannschaften, wo ich mich auch schon seit Jahren frage, wie die nötigen Punkte immer am Ende der Saison sammeln, aber es ist halt einfach so, dass in den letzten Jahren da ziemlich beieinander gerückt ist und man hatte eigentlich nur mit Hertha und mit Köln jetzt die letzten Jahre da immer so wirklich Mannschaften, die da meiner Meinung nach komplett stark waren und irgendwie einen deutlich besseren Kader haben. Und das sehe ich zum Beispiel diese Saison überhaupt nicht, dass eine Mannschaft jetzt den Kader hat, der übermäßig gut ist. Das sehe ich jetzt weder bei Red Bull noch bei anderen Mannschaften, die jetzt auch gerade oben stehen. Ich meine, bei Ingolstadt ist es ja genauso. Wenn man sich den Kader anschaut, wird man auch nicht auf die Idee kommen, dass die Mannschaft die komplette Liga, wie es ja aktuell der Fall ist, dominiert. Da geht es halt vor allem halt auch über ein funktionierendes Mannschaftsgefüge, meiner Meinung nach, wie es halt in Ingolstadt gerade absolut der Fall ist.
Ja, das ist Fußball. Oder sollte es zumindest sein, wenn auch mal zwei Urgesteine in der ersten Liga auf 17 und 18 stehen können. Und Vereine in der zweiten Liga, die letztes Jahr noch fast abgestiegen wären. Also ich glaube, Ingolstadt hat auch die ganze Weile unten verbracht.
Ja, die hatten letztes Jahr auch einen extrem Negativtrend, haben, glaube ich, die ersten 9 Spiele nicht gewonnen. Und dann kam der VfL Bochum. Und also sie mussten zum VfL Bochum, ja, richtig. Dann kam Ingolstadt und haben 0-1 gegen uns gewonnen.
Ja, das machen wir auch sehr gerne.
Ja, das ist
Tabellenletzten aufbauen.
Ja, wir haben jetzt auch zum dritten Mal in Folge, glaube ich, den Tabellenletzten zu Gast im Ruhrstadion. Erst 1860, dann Aalen und ja, jetzt St. Pauli.
Ja, also dann sage ich doch mal Aufbaugegner. Die nächste. Wäre auf jeden Fall, also man könnte sich auf einen gütlichen Punkt einigen, das wäre ja schon mal. Also ihr scheint ja sehr gerne 1-1 zu spielen zu Hause, von daher hat es ja eben schon auch schon
gesagt. Ja, richtig. Aber der Trend ist halt vorbei. Entweder verlieren wir jetzt oder wir gewinnen deutlich. Also,
okay. Nein, genau. Also eine deutliche Niederlage hatte ich in letzter Zeit genug oder hatten wir in letzter Zeit genug. Das muss ein schönes umkämpftes Spiel mit einem knappen Ausgang wäre dann vielleicht.
Also ein Kampfspiel erwarte ich auf jeden Fall nächsten Freitag.
Ich glaube. In einer ganz, ganz bescheidenen Zeit.
Ja, das ist natürlich der Fall. Gerade wenn man natürlich aus Hamburg oder aus Berlin anreist, ist es natürlich an einem Freitag nicht wirklich angenehm. Das ist natürlich von der DFL, ja, da kann man wirklich nur den Kopf schütteln, dass solche Anschlusszeiten da durchgedrückt werden.
Ja, ja. Wobei die Nachfrage wohl trotzdem recht hoch war nach den Auswärtskarten. Also.
Ja, ich glaube, Bochum ist da auch noch ein relativ angenehmes Ziel, würde ich sagen, oder? Also könnte ich mir zumindest das vorstellen, als wenn ich jetzt Gästefan wäre oder auch wenn ich mir die anderen Vereine so in der zweiten Liga angucke. Ich meine, da hat man ja im Prinzip auch nicht mehr wirklich so viele interessante Grounds, wo man irgendwie hinfahren kann. Also der Großteil der Stadien oder der Fanszenen ist ja irgendwie auch nicht so toll.
Naja, also ich persönlich war im Stadion von Bochum noch nie. Ich schaue es mir sehr gerne an am Freitag. Wird eine lange, lange Anreise, aber mal schauen. Ich werde es mit einem kleinen Wochenendaufenthalt in NRW verbinden und von daher geht das schon. Ja, weiß ich nicht, was tippst du für Freitag? Glaubst du, ihr setzt euch durch oder wird's endlich mal ein Motivationssieg für unsere Jungs oder?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht einschätzen. Also, wenn wir nicht die Kurve kriegen und an den Ingolstadt-Auftritt anknüpfen, der ja wirklich peinlich war, wie es auch unser Sportvorstand Hochstetter gesagt hat, dann wird es, glaube ich, ziemlich schwer, weil Pauli wird, glaube ich, auch nach Bochum fahren und die werden kämpfen und beißen und deshalb würde es mich dann wundern, wenn wir da uns irgendwie durchsetzen können. Dementsprechend ist es extrem schwer. Also ich glaube, für Pauli geht es wirklich um was, wenn man das jetzt irgendwie...
das kann man so formulieren, ja.
Wenn man jetzt gewinnen sollte, ja, hat man irgendwo noch die Chance, da unten rauszukommen in der Hinrunde. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte sind das jetzt auf... Also ich gucke gerade mal auf
Aue, die direkt Aue. Gleich mit uns sind.
Ja, also.
Und ich glaube, dann sind es wirklich nur Punkteschritte bis zu den Plätzen rauf, 13, 14, 15.
Richtig, also wenn Pauli das jetzt gewinnen würde, dann kommt man halt irgendwie auch wieder unten raus. Und ja, bei uns ist es extrem schwer, weil, wie ich das halt auch schon vorhin gesagt hatte, man kann die Mannschaft irgendwie nicht mehr wirklich einschätzen. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Ich befürchte sogar 0-0.
Weil beide Seiten es nicht schaffen.
Ja, weil es so ein typisches... Ja, eben. Ja, wobei, ich glaube, ich tendiere sogar zu einem Pauli-Sieg 0-1. Das wird, glaube ich, so ein... Als Bochum-Fan hat man das in den letzten Jahren leider zu oft erlebt, dass man irgendwie dann kurz vor Schluss so einen Konter sich eingefangen hat und man dann... Ja, irgendwie dann doch noch in Rückstand geraten ist.
Ja, das kennen wir auch sehr gut. Also ich denke da jetzt gerade spontan an Union letztes Jahr. Wir haben 2-0 bei Union geführt und am Ende 3-2 verloren. Also das geht alles. Also du sagst entweder ein Unentschieden oder ein knapper Sieg für uns.
Ja, also mich würde es schwer wundern, wenn wir das Ding gewinnen sollten.
Was glaubst du, wer das Tor bei uns schießen würde, wenn es denn so käme? Ich weiß nicht, wie du dich mit den aktuellen Leuten vorne auskennst.
Also typisch wäre so ein Verhaag-Ding irgendwie. Oder Verhaag. Verhaag heißt er, glaube ich.
Ja, das ist, glaube ich, Verhoek. Also es gibt ganz viele Sprachemöglichkeiten.
Der hat ja letztes Jahr auch schon zweimal gegen uns benetzt und das wäre eigentlich so ein typisches Ding, wenn der dann auch wieder treffen würde. Typisch wäre auch natürlich, wenn Zadkowski hier treffen würde, aber der ist ja leider verletzt, was ihm auch sehr leid tut, dass er sich die schon schwere Verletzung zugezogen hat. ansonsten für Haag würde ich sagen.
Na, schauen wir mal, was da am Freitag bei rumkommt. Hast du noch was für berühmte letzte Worte oder möchtest du noch irgendwas loswerden?
Nee, ich hoffe einfach auf ein gutes Spiel am Freitag. Ich hoffe, die St. Pauli-Anhänger, die nach Bochum fahren, werden sich benehmen in der wunderbaren Stadt. Und ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen, @nichtmarcel. Auch wenn der Name wahrscheinlich schon etwas abschreckt, aber ja, so kreativ war ich mal. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich ein wunderbares Spiel und wir hören uns dann nach dem Spiel wieder. Wenn wir dann hoffentlich doch über einen klaren VfL-Sieg sprechen werden.
Das wird man dann sehen. Dann danke ich dir erstmal für das Gespräch, für den Einblick in den Ruhrpott. Und wir werden sehen, was am Freitag dabei rauskommt und hören uns dann Anfang nächster Woche, denke ich mal, wieder.
Alles klar.
Bis dahin.
Ciao.